Immer wieder gerne lese ich die oft wundersamen Geschichten des Propheten Elisa im Buch 2. Könige. Und im 6. Kapitel, da finden wir folgende Begebenheit vom Propheten Elisa. Der Prophet wird verfolgt vom König der Aramäer. Und er befindet sich in einer Stadt. Und diese Stadt wird umzingelt von Soldaten. Ein ganzes Heer baut sich auf in dem Tal. Diese Stadt liegt auf einem Berg. Und als der Diener Elisas am Morgen aufsteht und sich umsieht, sieht er plötzlich ein Streitheer um die Stadt rum. Und er sagt bestürzt: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Elisa: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betet: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnet der Herr dem Knecht die Augen und er sieht. Und der Berg ist voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Der Knecht sieht Feindessoldaten im Tal. Elisa sieht Engelsmyriaden in Überzahl. Der Knecht denkt: Die machen uns gleich alle. Sein Herr denkt: Die sitzen ganz schön in der Falle. Der eine zittert und fürchtet sich sehr, der andere nicht. Er sieht eben mehr. Und darum geht es auch einfach um die richtige Perspektive. Auf die kommt es an, auf die menschliche Perspektive oder auf die göttliche Perspektive. Und das Buch, was wir behandeln, 1. Petrus, darum geht es in diesem Buch. Es geht darum, die Perspektive Gottes einzunehmen. Und das ist das, was die Empfänger des Petrusbriefes so sehr brauchten. Sie waren in Leid und Verfolgung. Und Petrus schreibt ihnen, damit sie die Perspektive Gottes einnehmen und die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Lass uns den 1. Petrusbrief aufschlagen. Im Kapitel 1 sind wir. Wir machen heute an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich der zweite Teil über die Verse 10 bis 12. Petrus stellt sich vor, er ist einer der Apostel. Er ist eine Führungsperson der Gemeinde und er war schon der Anführer der Jünger. Ein Anführer, eine Führungsperson. War er darum stolz, der Petrus? Nein, Petrus war nicht stolz. Er wusste sich einzuordnen, weil er gelernt hatte, sich aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und das lernen wir auch im Neuen Testament. Ich will ein paar Dinge aufzählen, wie Petrus sich sah. Petrus sah sich als ein Sünder, der zum heiligen Gott nicht passte. Er sah in sich einen erwählten Menschen Gottes. Gott hatte ihn erwählt. Und er wusste auch, dass Jesus der einzige Weg zum Vater war. Und diese Erkenntnis hat er nicht aus sich selbst gewonnen, sondern die hatte Gott ihm geschenkt. Er war ein von Gott Erleuchteter. Wenn er sich sah, dann sah er auch einen schwachen Menschen, der untreu wurde. Er verleugnete seinen Herrn in seiner Leidensstunde. Er sah auch einen Mann, der begnadigt war, weil der Jesus hatte ihn wiederhergestellt nach seiner Auferstehung und ihn eingesetzt in seinen Dienst. Und so sah er in sich einen Hirten, der beauftragt war von Gott und den Gott gebrauchen wollte. Weiter sah er einen Herold, er sah einen Verkündiger. Er sollte das Wort Gottes weitergeben und predigen. Er war mit einer Botschaft gesandt, wie alle Jünger, die ausgesandt waren, wohin? Bis ans Ende der Welt, um das Evangelium weiterzusagen. Und er sah schließlich einen Mann, der von Gottes Geist gekräftigt war. Nicht der einen, der in sich selbst die Stärke hatte, sondern der durch Gottes Geist gekräftigt war, zu predigen vor Massen, vor dem Hohen Rat. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte, wie er immer wieder von Gottes Geist erfüllt predigt. Die Empfänger des Briefes sind Christen im weitläufigen Gebiet Kleinasien. Und Petrus schreibt ungefähr 64 nach Christus und er ist wahrscheinlich in Rom, als er diesen Brief schreibt. Er weiß um die schwere Situation von den Gläubigen, die verhasst sind um ihres Glaubens willen, um Jesu willen verfolgt und verachtet werden. Und was Petrus macht mit diesem Brief, ist, er antwortet auf diese Betrübnis, um die er weiß. Und seine Absicht ist es, das wisst ihr mittlerweile, er will ermahnen und er will bezeugen. Er will bezeugen, dass sie gerettet sind und die großen Wahrheiten der Gnade Gottes ihnen vor Augen führen. Aber er will sie auch auffordern, dementsprechend zu handeln. Und er mahnt sie zu einem Gott wohlgefälligen Wandel in dieser schweren Zeit. Und wie beginnt Petrus? Er beginnt gleich in diesen Grußworten mit der Perspektive Gottes auf die Empfänger. Was ist das für eine Perspektive? Nun, er sieht sie als erwählte Kinder Gottes. Und schon in diesen Grußworten in Versen 1 und 2 führt er sie auf diese großen Wahrheiten der Rettung, der Erwählung, dann aber auch der Heiligung, dass sie für Gott abgesondert sind und auch immer weiter durch Gottes Geist verändert werden. Und schließlich der Gehorsam als ja, das, was uns Christen oder was auch damals die Christen ausmachte, dass sie gerettet waren, um Gott gehorsam zu sein. Und so führt Petrus dieses Thema weiter fort in den Versen 3 bis 12. Der ganze erste Abschnitt ist diesem Thema der Errettung gewidmet. Und da geht es weiter um die Perspektive Gottes. Wir wollen uns das nochmal kurz vor Augen führen. In Versen 3 bis 5 geht es um die Zukunft aus der Perspektive Gottes. Was kommt in der Zukunft? Ein ewiges, unvergängliches, unveränderliches Heil und die Bewahrung des Glaubens auf der Erde. Gott würde sie bis ans Ende bringen und er würde das Erbe im Himmel für sie aufbewahren. Dann geht es auch um die Leiden aus der Perspektive Gottes in Versen 6 bis 7. Die Empfänger litten um Jesu Namen willen, aber sie sollten diese Leiden aus der richtigen Perspektive sehen, nämlich als Prüfung Gottes, um ihren Glauben, der kostbar ist, zu erweisen, als kostbar zu erweisen. Sie sollen auch das Christentum, wahres Christentum aus der Perspektive Gottes sehen. Versen 8 bis 9. Was ist wahres Christentum? Auch wenn sie Christus nicht sehen, geht es darum, dass sie an ihn glauben und dass sie ihn lieben und dass sie sich über ihn freuen. Das macht Christentum aus. Und das führt ihn vor Augen. Und heute gehen wir in unserem Text weiter, in Versen 10 bis 12. Wir wollen die nochmal zusammen lesen. Wegen dieser Errettung, schreibt Petrus, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch nunmehr bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Wow. Also hier geht es um den Wert des Evangeliums aus der Perspektive Gottes. Und unser erster Punkt ist, lerne Wertschätzung. Lerne Wertschätzung von den Propheten deiner Errettung. Hier in Vers 10 beginnt Petrus mit den Worten, wegen dieser Errettung. Nun, worauf bezieht er sich? Er bezieht sich auf Vers 9. Dort endet er ja mit der Errettung der Seelen. Und er hat vorher erklärt, was wahres Christentum ist, nämlich einfach dabei zu bleiben, Christus zu lieben, ihm zu glauben, sich über ihn zu freuen und zu erwarten, dass auf diesem Weg auch die ganze Errettung vollendet wird, nämlich wenn wir auch aus dem Leib, wie damals die Christen, die auf der Erde lebten, die waren noch in ihrem Leib der Sünde gefangen, im Fleisch, und Gott würde sie auch daraus erretten, wie er uns erretten wird. Und dann ist die Errettung komplett, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Es geht also um die Errettung als Ganzes in diesem Text, Versen 10 bis 12. Und die erste Gruppe, die wir uns anschauen, sind die Propheten. Wir wollen uns anschauen, was sie getan haben. In Vers 10 heißt es, dass sie Forscher waren. Sie haben gesucht und nachgeforscht. Dann im zweiten Teil, ihr seht es auf euren Zetteln, das ist eingerückt, Die zweite Aktivität ist das Weissagen. Sie haben geweissagt. Und Weissagen bedeutet, von Gott offenbarte Worte weiterzugeben und zu verkünden. Und worüber haben sie geweissagt? Von der euch zuteil gewordenen Gnade. Das heißt, die Gnade für die Christen in Kleinasien. Und darum wussten die Propheten. Also, sie haben was geforscht und sie haben was gewusst. In Vers 11 wiederholt sich diese Struktur. Wenn ihr hinseht, könnt ihr erkennen, dass es wieder erst um das Forschen geht. Sie haben nachgeforscht. Und hier wird uns jetzt erklärt, worüber sie nachgeforscht haben. Nämlich um die Frage, zu welcher Zeit etwas Bestimmtes passiert. Und im zweiten Teil von Vers 11 sehen wir dann das, was sie wussten und das, was sie weissagten. Nämlich die für Christus bestimmten Leiden und die darauffolgenden Herrlichkeiten. Das haben sie gewusst. Und wir wollen beides untersuchen, das Nachforschen und das Weissagen. Und wollen damit beginnen, was die Propheten wussten. Nämlich die Propheten, die weissagten von deiner Errettung. Ein Prophet ist ein Sprachrohr Gottes und keine Marionette. Den Satz will ich ein bisschen näher erklären. Erstens, die Propheten sind ein Sprachrohr Gottes. Sie sind Instrumente Gottes. So wie man ein Instrument spielt, so hat Gott die Propheten gebraucht, um seine Worte dem Volk weiterzugeben, damit sie es verkündigen. Und darum hat Gott auch sie erwählt. Er hat sie ausgesandt und er hat ihnen die genaue Botschaft bestimmt. Auf der anderen Seite sind Propheten aber auch keine Marionetten. Das sehen wir an Haggai zum Beispiel. In Haggai Kapitel 1 beginnt das Buch so: Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch Haggai, durch den Propheten Haggai, an Zerubbabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen: So spricht der Herr. Seht ihr? Gott spricht und er bestimmt die Botschaft. Und die Worte, die der Prophet weitergibt, sind unverfälschte Worte Gottes. Auf der anderen Seite sehen wir in Vers 12 Folgendes: Da hörten Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Seht ihr? Es ist die Stimme des Herrn und es sind die Worte des Propheten Haggai. Die Empfänger, das Volk, die haben tatsächlich die Worte Haggais gehört. Haggai hat gesprochen und es waren seine Worte und seine Stimme. Aber Gott hat eben seine Worte in seinen Mund gelegt. Zurück zu 1. Petrus Vers 10, 1 Vers 10. Die Propheten sind solche, die Zukünftiges verkünden, gemäß des Wortes, das hier gebraucht wird, Prophetei. Und so betont dieses Wort, dass Propheten oft etwas über die Zukunft vorhergesagt haben. Ja? Aber das ist nicht ihre ausschließliche Funktion, ihr wisst das. Sie haben allgemein Gottes Wort weitergegeben und das konnte sich auf frühere Offenbarungen beziehen, zum Beispiel das Gesetz, ja. Es konnte sich auf die Gegenwart beziehen. Sie haben jetzt in der Gegenwart Menschen zur Buße aufgerufen, aber sie haben auch über Zukünftiges prophezeit. Vor dem Wort hier steht kein Artikel. Und darum meint Petrus hier allgemein die Gruppe der Propheten. Wir können es aber noch ein bisschen genauer eingrenzen, wenn wir uns anschauen, was in Vers 10 bis 12 steht. Da steht das Wort Weissagten in der Vergangenheit. Die Propheten weissagten. In Vers 11 sehen wir, wie sie nachforschten auf eine Zukunft, Vers 11. Und in Vers 12 heißt es, sie dienten euch, oder dienten uns. Das heißt, sie dienten zukünftigen Generationen. Also, was können wir daraus schließen? Die Propheten, die hier gemeint sind, sind die Propheten des Alten Testaments. Die Propheten vor der Zeit von Petrus und seinen Empfängern. Und diese Propheten des Alten Testaments, die haben vorhergesehen, was in Vers 10 und Vers 11 steht. Vers 10 steht wörtlich, die Gnade für euch haben sie vorhergesehen. Die Gnade für euch. für diese Gläubigen in Kleinasien, die aus heidnischen, aber auch aus jüdischen Wurzeln waren. Gnade für Juden und Heiden. Das haben die Propheten vorher gesehen. Wie zeigt sich aber diese Gnade? Das haben wir beim letzten Teil schon gesehen. Es zeigt sich in der Errettung. Wegen der Errettung haben die Propheten nachgeforscht, heißt es in Vers 10. Es geht also hier um das Thema der Errettung. Mein Petrus, dass es vor dieser Zeit keine Gnade und Errettung gab, dass die Propheten einfach auf eine zukünftige Errettung gesehen haben und selbst sowas nie erfahren konnten? Das sei ferne, auf keinen Fall. Schon seit dem Sündenfall gibt Gott seine Gnade. Ist es nicht so? Gott rettet seit dem Sündenfall. Aber die Propheten sahen auf einen Zeitpunkt, wo die Gnade Gottes Fleisch wurde und sichtbar wurde, nämlich in Christus, zum Herrn Jesus. Und das erklärt Petrus auch in Vers 11 genauer. Er sagt jetzt, dass es um die Taten Jesu Christi geht, um die zukünftigen, um die Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Und die Propheten, die haben diesen Jesus Christus nie kennengelernt, aber sie haben schon vorhergesehen, was er tun würde. Er würde leiden und er würde Herrlichkeit empfangen. Wie konnten sie sowas wissen? Wie konnten Propheten so etwas vorhersehen? Und das können auch die Menschen dieser Welt, die das Wort Gottes nicht glauben, die können das nicht verstehen. Wie kann jemand, der 700 Jahre vorher lebte, das vorhersagen? Es geht doch gar nicht. Es muss irgendjemand hinterher geändert haben oder hinterher geschrieben haben. Nein, im Text steht, wie das geht. In Vers 11 steht, dass sie durch den Geist des Christus diese Dinge wussten. Der Geist des Christus deutete ihnen hin. Und der Geist des Christus ist der Heilige Geist. So nennt ihn auch Paulus in Römer 8, Vers 9 oder Philipper 1, Vers 19. Der Geist des Christus. Und durch die Inspiration vom Heiligen Geist konnten die Propheten von Christus weissagen. Und Christus ist der Mittler der Errettung. Wir wollen uns einfach dieses Vorrecht nicht entgehen lassen, uns auf Christus zu konzentrieren. Und das nochmal tun, wie wir es schon letztes Mal gemacht haben, das zu vertiefen. Christus, haben wir gesehen, ist ein Titel. Christus heißt der Gesalbte auf Griechisch und ist die Übersetzung für das hebräische Messias. Es geht hier um eine zeremoniell gesalbte Person, die dadurch für Gott abgesondert wurde. Dadurch hatte sie Gott erwählt und auch autorisiert, von Gott Autorität bekommen. Und das waren zu der Zeit des Alten Testaments Propheten, Priester und vor allem Könige, die vor ihrem Amtsantritt gesalbt wurden. Trifft es auf Christus zu? Oh ja, es trifft auf ihn zu, weil er ist der Prophet. Er verkündigte Gottes Worte. Und er tat nicht nur das, er beglaubigte diese Worte durch Zeichen und Wunder. Christus ist auch der Hohepriester. Er war sündlos im Gegensatz zu den sündigen Hohenpriestern von Israel. Er war sündlos und er wirkte Sühnung, echte Sühnung für Sünder. Jesus Christus ist aber auch König. Er ist König. Und dieses Konzept des Königs, das müssen wir verstehen. Wir haben in Europa einige Staaten, die einen König haben. Aber da geht es meistens nur um Repräsentation und nicht um diese absolute Herrschaft. Aber ein König zu der Zeit war ein absoluter, souveräner Herrscher. Er hatte das oberste Recht und die oberste Gewalt. Und darum geht es, wenn wir Christus als König ansehen. Er ist der oberste Herrscher. Im Alten Testament wird interessanterweise das Wort Messias nur einmal an einer Stelle für den Christus verwendet. Aber im Neuen Testament sehen wir überall, es geht um Christus. Und so sehen wir, dass das Neue Testament Christus offenbart als den Messias. Aber die Propheten des Alten Testaments sprechen mit einer Vielzahl anderer Titel über den Messias. Und so zum Beispiel der Prophet Jesaja. Jesaja, der ungefähr 700 Jahre vor dem Kommen des Messias Messias weissagt. Der sagt in Jesaja 9 folgendes. Wir wollen nochmal zum Jesaja 9 gehen. Jesaja zeigt uns im Vers 23 vom Kapitel 8 eine geistliche Finsternis, die auch das Gebiet der Heiden im Norden Israels betrifft. Ja, auch die Heiden. Und dieses Volk, die Heiden eingeschlossen, werden ein großes Licht sehen. Christus wird uns hier als großes Licht vorgestellt. Und in Vers 5 finden wir gleich mehrere Titel für ihn, für dieses wundersame Kind. Da wird er wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst genannt. Der Messias ist niemand anders als Gott selbst. Und er ist eindeutig ein großer Herrscher. Er ist der König. Vers 6. Der Mehrung, der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er es gründige und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Christus ist der ewige König auf dem Thron Davids. Mit dem im Hinterkopf wollen wir jetzt zu Jesaja 42 gehen. Jesaja 42 spricht ebenfalls von dem Messias. Und Jesaja, der Prophet, der 700 Jahre vor dem Kommen des Messias lebte, der sieht ihn als Knecht. Jesaja 42 beginnt: Siehe, das ist mein Knecht. Und dieser Knecht des Herrn ist der Messias. Das sehen wir in Vers 6. Da heißt es: Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dieser Knecht des Herrn ist das Licht, das große Licht für Juden, aber auch für Heiden. Er ist derselbe, von dem Jesaja in Kapitel 9 schreibt. Er ist der Messias und der Knecht des Herrn. Und anhand von diesem Knecht des Herrn wollen wir uns die Taten des Mittlers anschauen, die Taten Jesu Christi. Was waren nochmal die Taten? Die Leiden und die Herrlichkeiten. Jesaja sieht genau das vom Knecht des Herrn. Und wir wollen noch einmal zu Jesaja 52 gehen. 52, Vers 13 beginnt wieder so: Siehe, mein Knecht. Und es ist das vierte von vier Knechtsliedern, Knechtsliedern, Abschnitten über den Knecht des Herrn, dem Messias. Und wir sehen hier ganz eindeutig die Leiden des Messias. Er litt unter Unglaube. 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist der geoffenbart worden? Der Messias kam in sein Volk und die Menschen entgegneten ihm mit Unglauben. Er litt unter Verachtung. Vers 3. Jesaja 53. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Der König der Juden wurde von seinem eigenen Volk verachtet. Er litt unter Misshandlungen. Und Vers 5. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Um unserer Übertretung willen wurde er durchbohrt, er wurde zerschlagen. Und das völlig unschuldig. Vers 11 sagt, dass er der Gerechte ist. Aber er litt stellvertretend, nicht um seiner eigenen Sünde willen, sondern für Sünder. Er litt auch unter Einsamkeit. Vers 4, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Dieser Knecht, der gerecht ist. dieser Knecht wird von den Menschen für bestraft, für verflucht gehalten. Und sie wenden sich alle ab von ihm. Was macht er? Vers 7. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Niemand verteidigt ihn und er selbst als der Gerechte tat es auch nicht. Vers 6. Er litt unter dem Gericht Gottes. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Er ließ ihn leiden. Jesus Christus, der Messias, litt unter dem Gericht Gottes, das der Vater über seinen Sohn ergehen ließ. Und Jesus machte das freiwillig. Er stellte sich freiwillig als Zielscheibe für Gottes Zorn hin. Und das bis zum Tod. Er litt unter dem Tod, in Vers 8. Er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Und er gab sein Leben als Mensch auf. Aber damit nicht vorbei. Jesus Christus ist auferstanden. Und das ist die erste Herrlichkeit. Wenn wir uns die Herrlichkeit nochmal in Erinnerung rufen, sehen wir die erste Herrlichkeit, seine Auferstehung nach dem Tod. In Vers 10, zweite Hälfte, immer noch in Jesaja 53, steht, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Er, der Knecht des Herrn, der sein Leben dem Tod preisgegeben hat, er wird Nachkommen sehen, weil er aufersteht. Und er hat es getan. Er ist aus den Toten auferstanden. Was passiert dann? Die zweite Herrlichkeit ist die Himmelfahrt. Und das sehen wir im Psalm 110. Ich zitiere euch den Vers 1, den David schreibt, er ist auch ein Prophet, wie Petrus ihn nennt. David schreibt, der Herr, das ist Jahwe, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David sagt, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Mein Herr, das ist der Messias. Setze dich zu meiner Rechten. Der Messias wird von seinem Vater zu seiner Rechten gebeten und tritt dort, bis er seine Herrschaft antritt. Das ist die Himmelfahrt. Das ist die Erhöhung Jesu Christi, seine zweite Herrlichkeit. Eine dritte sehen wir in Daniel Kapitel 7. Prophet Daniel Kapitel 7. Geht einmal dahin. Schaut euch den Vers 13 an. Daniel sagt, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniel sieht hier einen Sohn, einen gleich dem Sohn des Menschen. Und ein Sohn des Menschen ist eigentlich einfach ein Mensch. Auch Daniel nennt sich so, es ist ein Mensch, aber in dem Fall ist es nicht ein gewöhnlicher Mensch, es ist der Messias, der ewige König, wie wir sehen, Vers 14. Er wird ein ewiges Königtum antreten und so sieht Daniel ihn. Interessanterweise, der Herr Jesus bezeichnet sich in den drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, am häufigsten als Sohn des Menschen. Und er bezieht sich darauf, dass er dieser kommende Messias ist. Er bezieht sich darauf, wenn er von seiner Wiederkunft spricht. Zum Beispiel Markus 14, Vers 61. Vor dem Hohen Rat fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Seht ihr, wie er sich darauf bezieht? Aber er bezieht sich auch darauf, wenn er von seinen Leiden spricht. Auch dann gebraucht er diesen Titel, Sohn des Menschen. Wir haben also gesehen, dass die Propheten mit Gewissheit von Christus als dem leidenden Knecht, aber auch dem erhobenen Sohn des Menschen und König prophezeit haben. Aber damit war es den Propheten nicht genug. Und damit wollen wir fortfahren. 1. Petrus 1, die Propheten forschten über deine Errettung. Die Propheten forschten, und das sehen wir schon in Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Und auch in Vers 11. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Das Heil Gottes ließ die Propheten nicht kalt. Das war nicht nur ihr Job, den sie getan haben, weissagen, und damit war es gut. Nein, das, was sie geweissagt haben, das hat sie beschäftigt. Das hat sie gepackt und sie haben darüber nachgeforscht. Das waren großartige Wahrheiten. Und auf der Grundlage ihrer Weissagung haben sie jetzt nachgeforscht. Und gesucht und nachgeforscht, diese zwei Worte beschreiben eigentlich nur eine einzige Aktivität, nämlich dieses intensive Forschen, Erkunden, Untersuchen, um Antworten zu bekommen auf ihre Fragen. Und worüber forschten sie nach? Vers 11 sagt uns das. Auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Solche unter euch, die ihre Bibel auf Englisch lesen, wird auffallen, dass es noch andere Übersetzungsmöglichkeiten gibt, nämlich in der NASB, ESV oder RSV heißt es, auf wen oder welche Zeit sie nachforschten. Oder auf wen oder welche Zeit der Geist in ihnen hindeutete. Beide Übersetzungen sind möglich. Welche oder was für eine Zeit? Oder wen oder welche Zeit? Aber wir bleiben bei unserer deutschen Übersetzung aufgrund des Zusammenhangs. Vers 11 heißt es eindeutig, dass die Propheten wussten, von wem sie weissagten, nämlich von Christus, die für Christus bestimmten Leiden. Sie haben gewusst, dass es sich um Christus handelt. Kannten sie den Namen Jesus von Nazareth? Nein. Haben sie nach seinem Namen geforscht? Wer ist es genau? Nein. Sie wussten ja, dass sie für zukünftige Generationen weissagten. Und sie wussten, dass der Messias nicht direkt unter ihnen zu suchen war. Sie haben aber nachgeforscht über die Zeit der Rettung. Wann genau würde der Messias kommen? Zu welchem Zeitpunkt würde er auftreten und die Verheißung erfüllen? Weihnachten ist noch nicht lange her und wir haben noch Lukas 2 in Erinnerung, den Simeon, der gottesfürchtig war und er wartete auf den Trost Israels, den Messias, heißt es da. Aber dieser Simeon wusste den genauen Zeitpunkt nicht, oder? Der Geist Gottes musste ihm sagen, du wirst nicht sterben, bis der Messias kommt, du wirst ihn sehen. Er wusste nicht, jetzt ist genau die Zeit, ich weiß es, nein. Der Geist Gottes hat es ihm geoffenbart. Und die Frage, wann kommt der Messias, ließ dem Propheten keine Ruhe. Obwohl sie es nicht wissen konnten, haben sie Nachforschung angestellt, auf der Grundlage ihrer Prophezeiung. Ein Beispiel ist der Prophet Daniel. Und wir wollen Daniel 9 aufschlagen und das sehen. Daniel war ja ein junger Mann, der in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurde. Und wir erfahren, dass er dreimal täglich in Richtung Jerusalem betete. Er litt darunter, dass die Stadt Jerusalem entehrt war. Und in Daniel 9 erfahren wir, wie er darüber forscht. Vers 1 steht, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Seht ihr in Vers 2? Daniel forscht in den Propheten Jeremia. Das war sicher nicht so einfach für ihn. Wir können einfach Jeremia aufschlagen. Aber Daniel musste erstmal diese Schriften bekommen. Und zusätzlich musste er diese Abschrift des Buches gründlich studieren. Und er sieht dort, im ersten Jahr des Darius, also 538 vor Christus, diese Prophezeiung über die 70 Jahre, die finden wir zum Beispiel in Jeremia 25, aber auch in 29. Und diese 70 Jahre waren als Dauer für die Erniedrigung Jerusalems bestimmt. In diesem Kapitel 9, da betet Daniel wirklich innig vor Gott, bekennt die Sünden Israels und bittet um Vergebung, damit Gott sich wieder seinem Heiligtum in Jerusalem zuwendet. Und während Daniel noch betet, geschieht etwas ganz Besonderes. Der Engel Gabriel bringt ihm eine einzigartige Botschaft in Vers 23. Und er gibt ihm in Bezug auf Israel und die Stadt Jerusalems eine Prophezeiung von 70 Wochen, die vergehen sollen, um der Übertretung ein Ende zu machen. Und das ist hier in Vers 24, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und Allerheiligstes zu salben. Diese 70 Wochen, die bezeichnen nicht gewöhnliche Wochen, nämlich nach 70 Wochen ist nicht viel geschehen. Es sind Jahrwochen, das heißt eine Woche von 7 Jahren, das Ganze 70 Mal. In Vers 25 und Vers 26 heißt es, dass nach 69 Wochen, also summa summarum 483 Jahre, wird ein Gesalbter kommen, der Messias. Und das ist die Stelle, wo Messias für den Messias verwendet wird. Und dieser Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Seht ihr in Vers 25 und 26. Da steht erst etwas von 7 Wochen und 62, ergibt 69. Und nach diesen Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Der Beginn dieser 70 Jahrwochen sollte der Befehl oder der Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems sein. Das ist Vers 25. Und in die engere Auswahl für dieses Jahr des Erlasses kommen die Jahre 458 vor Christus und 445. Und das ergibt für den Tod des Messias, also dann, wenn der Gesalbte ausgerottet wird, entweder 26 nach Christus oder 39 nach Christus. Seht ihr das? Wir gehen davon aus, dass Jesus Christus ungefähr 30 nach Christus gekreuzigt wurde. Es ist nicht atemberaubend, wie der Prophet Daniel diese Prophezeiung bekommt und damit der einzige Prophet war, der genauere Angaben hatte zum Kommen des Messias. Daniel hat aber sicher den Erlass nicht mehr mitbekommen, ab dem Zeitpunkt, wo die Jahrwochen gezählt werden. Aber er hatte noch mehr Material, um zu forschen, wann würde der Messias kommen. Und das ist genau, was die Propheten gemacht haben. Der zweite Punkt, sie forschten über die Umstände. Auf welche Zeit und was? Sie forschten über die genaue Zeit und die Art der Zeit. Auf welche und was für eine Zeit? Was für eine Zeit meint die allgemeinen Umstände zur Zeit des Messias? Welches Reich würde zur Zeit des Messias die Welt regieren? Oder wer würde in Israel regieren? Würde der Tempel noch stehen? Welche Sprache würde man sprechen? Auf welche religiösen Führer würde das Volk hören? Würde es Gott fürchten? Das sind Fragen zu den Umständen des Kommens des Messias. Und diese Fragen konnte nur Gott beantworten. Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott allein bereitete den Zeitpunkt vor. In besonderer Art und Weise. Er ließ die Weltherrschaft von Persien über Griechenland in Rom übergehen. Und besonders die Griechen prägten das jüdische Volk, sodass sie eine gemeinsame Handelssprache hatten mit dem Griechischen. Das Alte Testament kannte man bald nur noch durch die Septuaginta, die griechische Übersetzung. Und so war die schnelle Ausbreitung für das Evangelium wirklich einfach geworden. In der Politik geschah Folgendes. Rom vereinigte das Mittelmeer und brachte den Pax Romana. Das war ein militärischer, erzwungener Friede. Und dadurch konnte man relativ frei und sicher reisen im gesamten Römischen Reich. Und dabei das großartige Straßennetzwerk der Römer benutzen. Ja. Und das war wieder sehr hilfreich für die Ausbreitung des Evangeliums. Der Tempel, der blieb in Jerusalem bestehen. Aber, ihr wisst es wurden auch sogenannte Versammlungshäuser oder Synagogen gebaut. Und dabei haben sie, wenn sie Gottesdienst feierten, auf das gesamte Alte Testament zurückgegriffen. Das gesamte Alte Testament hatten sie zu dem Zeitpunkt, als Jesus kam. Und die religiösen Führer waren die gesetzlichen Pharisäer und die liberalen Sadduzäer. Insgesamt war das Volk aber irregeführt und waren blind für ihre eigene Verdorbenheit, sodass der Messias kommen sollte und ihnen das Wort Gottes bringen sollte, vielmehr für ihre Sünden sterben sollte. Seht, wie Gott die Umstände des Kommens des Messias wirklich souverän vorbereitet hat. Und er bestimmte den Zeitpunkt. Eine dritte Aktivität finden wir in unserem Text, in Vers 12. Ihnen, den Propheten, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten. Hier sollte es besser heißen, euch dienten, wie es die Mehrheit der Manuskripte bezeugt. Petrus betont, sie dienten euch, die Propheten. Und sie dienten mit dem. Das Wort dem oder diese Dinge bezieht sich auf die Weissagung, auf die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Mit dem, mit den Weissagen über Christus, dienten sie euch, die ihr jetzt nach der Erfüllung lebt. Was sagt unser Text in 1. Petrus 1, Vers 12? Die Propheten bekamen eine Antwort von Gott. Nämlich die Antwort, dass sie nicht die Generation sind, wenn der Messias kommt, sondern dass sie zukünftigen Gläubigen prophezeiten. Und sie dienten darum bewusst. Ja, sie dienten bewusst zukünftigen Generationen. Das sagt der Text. Die Propheten dienten dir. Jesaja diente dir. Mach dir das mal bewusst. Daniel diente bewusst dir, den zukünftigen Gläubigen. Und dienen ist das Wort Diakonia. Das heißt dienen, wie es der Gemeinde aufgetragen wird. In 1. Petrus 4, Vers 10 sagt er, dient einander mit der Gnadengabe, die ihr von Gott empfangen habt. Und genauso dienten die Propheten den Gläubigen. Wie wir einander dienen, so dienten die Propheten uns. Und wie genau dienten sie? Das ist eine berechtigte Frage, obwohl die Betonung darauf liegt, dass die Propheten uns oder in dem Fall den Gläubigen in Kleinasien dienten. Diese Tatsache ist die Betonung hier. Das heißt, jetzt ist die Zeit, auf die die Propheten blickten. Die Propheten, die früher weissagten, die haben für die jetzige Zeit geweissagt, aus Sicht von Petrus und den Empfängern. Trotzdem wollen wir uns anschauen, wie dienten die Propheten? Das ist eine gute Frage. Und ich denke, es gibt zwei Tatsachen dazu. Erstens, die Propheten belehren. Ja? Die Propheten belehren natürlich über Gottes Wesen, über den Menschen, über die Sünde. Aber was ich meine ist, die Propheten dienten uns, sagt Petrus, oder dienten euch, besser gesagt, mit dem, was jetzt bekannt gemacht worden ist durch die Prediger des Evangeliums. Wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst dienten, sondern euch mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Sie haben gerade das darüber belehrt, was Gott durch seinen Sohn Jesus machen würde. Das hatten die Propheten im Voraus gesehen. Jesus, der musste sich nicht als gänzlich neuer Mensch vorstellen und sagen, hier, ich belehre euch jetzt mal über mich. Was hat Jesus gesagt? Zu den Juden, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Johannes 5, 29. 39. Johannes 5, Vers 39. Jesus hat auf die Propheten gedeutet. Sie weissagen von mir. Ein Beispiel sehen wir in Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8. Sehen wir den Evangelisten Philippus in Vers 26. ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Seht ihr, wie der Prophet Jesaja diesem Kämmerer gedient hat? Seht ihr, er hat ihm Christus vor Augen gemalt. Wie viel ärmer wäre unsere Sicht von Jesus ohne die Propheten? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie oft zitieren neutestamentliche Autoren die alttestamentlichen Propheten? Es wäre alles nicht da, hätten wir die Propheten nicht. Sie belehren uns über Christus. Zweitens, sie beglaubigen uns Christus. Sie dienen uns, indem sie das Evangelium bestätigen, authentifizieren, beglaubigen. Aus diesem Vers 8 in 1. Petrus 1 wissen wir, dass die Gläubigen, an die er schreibt, den Herrn Jesus wohl nie gesehen haben. Obwohl sie zu der Zeit lebten, haben sie ihn nicht gesehen. Sie hatten aber von ihm gehört. Wie konnten sie jetzt wissen, dass dieser Jesus wirklich der Retter ist? Nun, durch die Schriften der Propheten. Ich denke dabei an die Emmaus-Jünger in Lukas 24. Die beiden Jünger Jesu, die nach seinem Tod auf dem Weg nach Emmaus sind. Und Jesus, der Auferstandene, erscheint ihnen. Sie erkennen nicht und erzählen ihm von der Enttäuschung. Wir haben so auf diesen Retter gewartet und nun, was geschehen ist, gestorben. Und jetzt ist er schon 3 Tage tot. Schon der 3. Tag ist es, seit dies geschehen ist, das sagen sie. Wie reagiert Jesus darauf? Er sagt, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er sagt, hier, da habt ihr es stehen. So ist es geschehen und jetzt vergleicht man mit dem, was die Propheten gesagt haben. Das stimmt überein. Gott hatte einen Plan und deshalb musste es so geschehen. Die Propheten authentifizieren, beglaubigen das, was geschehen ist. Jesus, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren als historische Person gelebt hat, dieser Jesus hat die Prophezeiung erfüllt. Und so dienten die Propheten uns. Petrus sagt, sie dienten euch, ihr Gläubigen in Kleinasien. Und ich sage, die Propheten dienten euch, ihr Gläubigen in Hohenschönhausen. Und wenn du noch nicht an Christus glaubst, Jesaja diente auch dir, damit du erkennst, dass der Herr Jesus Christus wirklich der Messias ist, der zu unserer Erlösung aus Schuld und Sünde gestorben ist. Was sollen wir nun von den Propheten lernen? Wertschätzung. Wir sollen diese große Errettung, die wir haben, wertschätzen. Diese Errettung war so groß oder ist so groß, dass schon die Propheten vor hunderten Jahren die Aufgabe bekamen, darüber zu weissagen. Und der letzte Prophet vor Christus, kennt ihr, war Johannes der Täufer. Er selbst nennt sich Wegbereiter des Herrn. Aber die ganzen Propheten vor Johannes dem Täufer waren genauso Wegbereiter des Herrn. Jesus hatte viele Wegbereiter, die Propheten des Alten Testaments. Und das ist nicht nur ein Finger zeigt, es sind tausende Finger, die auf Christus hinweisen. Tausende Pfeile, die auf diese große Errettung hinweisen. Und damit zeigen sie uns, diese Errettung ist groß und hoch zu schätzen. Und du kannst die Errettung auch gar nicht genug schätzen. Das zeigt uns zum Beispiel das Gleichnis vom Kaufmann, Matthäus 13. Der fand eine kostbare Perle. Und was tat er? Er drückte seine Wertschätzung aus, indem er alles verkaufte, um diese Perle zu haben. So sollen wir auch unsere Rettung wertschätzen. So wie dieser Kaufmann diese Perle wertschätzte. Und die Propheten drückten ihre Wertschätzung aus, indem sie darüber forschten und indem sie dir dienten. Lass uns weiterlesen in unserem Text. Vers 12 heißt es, ihnen wurde offenbart, den Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Petrus sagt, diese Dinge, die Leiden von Christus und seinen Herrlichkeiten, die sind euch jetzt bekannt gemacht worden von den Predigern des Evangeliums. Und nicht als Dinge, die irgendwann geschehen, sondern die jetzt passiert sind, die sich erfüllt haben. Und er schließt den Bogen von den jahrhundertealten Verheißungen hin zu dem, was jetzt geschehen ist, nämlich die historischen Tatsachen, dass Jesus gekommen ist. Die Propheten, die waren also keine Hochstapler. In 5. Mose 18 wurden die Propheten oder sollen die Propheten daran geprüft werden, ob ihre Worte eintreffen. Und das ist genau passiert. Jesaja 53 hat sich erfüllt. Jesus Christus ist als Stellvertreter gestorben für unsere Sünden. Und er ist aufgefahren. Und Stephanus, der gesteinigt wird, der sieht ihn zur Rechten Gottes stehen im Himmel. Die Prediger, die hier genannt werden, die predigten den Gläubigen in Kleinasien das Evangelium. Und sie predigten ihnen die Erfüllung der Weissagung. Denk mal an diese Gnade. Vor dem Herrn Jesus Christus mussten die Heiden zu den Juden gehen, um die Worte zu bekommen von Gott und von Gottes Rettung zu erfahren. Aber zur Zeit von Jesus war die Botschaft von wahrer Buße abhanden gekommen. Da war selbst dort nicht viel zu hören von Gott. Aber seit Christus, und da von dieser Zeit schreibt Petrus, seit Christus gehen die Evangelisten raus und bringen das Evangelium zu den Heiden. Und das ist Gnade. Sie predigen das Evangelium, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Petrus weiß, wovon er spricht. Er war unter den ersten Gläubigen, als der Heilige Geist vom Himmel gesandt wurde, wortwörtlich, und zu Pfingsten die Gläubigen erfüllte. Und seit dieser ersten Predigt vor den Menschen zu Pfingsten, weiß Petrus, wovon er schreibt, von der Kraft des Heiligen Geistes in der Evangeliumspredigt. Der Geist Gottes verleihte den Predigern Freimütigkeit und Menschen wurden zu Tausenden gerettet durch diesen Heiligen Geist. Und Paulus sagt auch, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. In unserem Abschnitt ist wirklich unübersehbar, wie Paulus den Heiligen Geist hervorhebt. Er sagt, der Heilige Geist ist die treibende Kraft hinter den Prophezeiungen. Der Geist deutete ihn hin in den Propheten. Und er bezeugte ihnen die Leiden und die Herrlichkeit des Christus. Aber der Heilige Geist ist auch der die Predigt der Evangelisten, der Prediger des Evangeliums, wirklich kräftigte. Was sollen wir lernen von diesen Predigern des Evangeliums? Wir sollen Eifer lernen. Wir sollen diesen Eifer lernen, das Evangelium als erfüllte Tatsachen der Prophezeiung weiterzugeben. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir müssen sagen, diese Dinge, die Gott vor hunderten Jahren vorhergesagt hat, die sind eingetroffen. Hier kannst du es nachlesen. Jesaja 53. Lies mal über den Tod Jesu. liest über seine Auferstehung. Diese Dinge sind eingetroffen. Drittens, lerne Faszination von dem Publikum deiner Errettung. Wer ist denn bitte das Publikum meiner Errettung, fragst du dich. Schau mal in Vers 12. Da heißt es ganz am Ende vom Text, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die Wahrheiten der Errettung sind nicht nur von den Propheten vorhergesehen, von den Predigern verkündigt, sondern sie werden auch von den Engeln aufmerksam verfolgt. Und Engel sind Geistwesen, wisst ihr? Geistwesen, die Gott schuf, damit sie ihm dienen. Die Engel sind nicht allwissend und so begehren sie einfach mehr zu erfahren über die Rettung von Menschen. Ihr Begehren, das ist ein starkes Interesse, ein heftiges Verlangen und sie wollen unbedingt mehr sehen. Und so heißt es in unserem Text, dass sie hineinzuschauen begehren. Und dieses Wort hineinzuschauen heißt eigentlich sich bücken oder zu beugen. Und wir können uns das vorstellen, wie der Apostel Petrus, der wollte in das Grab Jesu hineinschauen, als er zum ersten Mal an dem Grab, an dem leeren Grab ankam. Was macht er? Er beugt sich, um das Grab hineinzuschauen. Das ist genau das Wort, was hier verwendet wird. Und dieses Verlangen der Engel hineinzuschauen, ist aber nicht an sich schlecht. Es ist nicht verboten. Gott hat die Engel auch als Publikum deiner Rettung erschaffen. Weil Engel können selbst keine Errettung erfahren. Es gibt keinen Erlöser für Engel. Aber Engel dienen in Gottes Programm der Errettung von Menschen. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Ja? Engel, die dienen im Programm der Errettung. Aber sie sind genauso auch die jubelnde Fankurve, wenn jemand gerettet wird. Die Engel sind die, die sich freuen, wenn jemand Buße tut. In Lukas 15, Vers 10. So ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Über einen Sünder, der Buße tut. Die Engel, die sind fasziniert von Gottes Heilsplan. Sie wollen einfach das, sie wollen mehr sehen, mehr verstehen. Und weil sie nicht allwissend sind, schauen sie zu, was passiert. Und als Gläubiger läufst du in der Arena, während die Engel zuschauen. Du bist erlöst, weil Gott sein Wort 100% wahrgemacht hat. Er hat die Verheißung erfüllt. Christus, der König, der Gerechte, der grüne Zweig der Hoffnung, Gottes Sohn, der sich zum Verbrechertod am Kreuz erniedrigte, um dich und mich aus Sünde zu erlösen, ist gekommen. Schätzt du deine Rettung? Wenn ja, dann bringst du auch entsprechende Frucht. Dann studiere die Errettung. Studiere die Errettung, wie die Propheten hingebungsvoll geforscht haben. Und mach das genauso mit der Faszination, wie die Engel die Errettung zuschauen. Lass uns einfach gemeinsam Gott loben für die Errettung, für diese große Errettung und unsere Wertschätzung auch durch Gehorsam ausdrücken. Sag das Evangelium weiter. Sag's weiter mit dem Eifer der Prediger des Evangeliums, die den Gläubigen Kleinasien Dinge bekannt gemacht haben, die sich erfüllt haben. Und glaubst du nicht an ihn, so glaube heute noch. Amen.